Was bringt's? Wir lesen direkt den Predigttext und dann sehen wir vielleicht schon, wieso das der Titel ist. Was bringt's? Und wir lesen aus Lukas 18, 28 bis 30. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Was bringt's? Was bringt's? Vielleicht stellen wir uns die Frage auch manchmal. Andi hat ein paar Beispiele aus der Bibel genannt. Ich habe mir ein paar Beispiele mal überlegt aus meinem Leben und ich musste zurückdenken an meine Schulzeit. Da musste ich Froscharten anhand von ihrem Gequake zuordnen und unterscheiden können. Und ich saß da und dachte, was bringt's? Ich dachte zurück an eine langweilige Sitzung. 4,5 Stunden wurde um den heißen Brei herumgeredet. Da denkt man auch, was bringt's? Was bringt's überhaupt zu wählen? Meine Stimme zählt doch eh nichts. Was bringt's überhaupt noch heute etwas zu sparen, wenn man keine Zinsen bekommt? Was bringt's? Ein alter Professor von mir hat mal gesagt, ja, was bringt's? Das ist so eine Frage von den Jungen. Ja. Früher bei uns, da hat man noch gehorcht. So, was bringt's? Ja. Hab das nie ganz verstanden, muss ich sagen. Man darf doch mal die Frage stellen nach dem Nutzen. Ja, was bringt jetzt das? Gehorsam ist gut und recht, aber ja, was bringt das? Nun, man kann jetzt davon halten, was man will. Wenn wir in unseren Text sehen, dann merken wir, Petrus ist auch einer von diesen Jungen. Er stellt nämlich genau diese Frage. Jesus, was bringt das? Wir haben alles aufgegeben. Vor unserem Text lesen wir die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Wahrscheinlich kennen das einige von uns. Da kommt ein reicher Jüngling, der hat Millionen, nimmt man an, kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun? Und sie diskutieren und schlussendlich sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, weil Jesus merkt, da hängt sein Herz dran. Und der reiche Jüngling schafft es nicht, seinen Reichtum aufzugeben und läuft traurig weg. Und dann kommt das, was wir gelesen haben. Ja, Jesus, sagt Petrus, aber wir haben doch genau das gemacht, was dieser reiche Jüngling hätte machen sollen. Wir haben es doch gemacht. Wir haben doch alles aufgegeben. Unsere Frauen, unsere Häuser, unsere Fischerboote. Ein Theologe sagt zu dieser Stelle, ja, was haben die schon aufgegeben? Die hatten ja fast gar nichts. Aber Petrus kommt zu Jesus und für ihn war das viel. Für ihn war das viel, ein Fischerboot aufgeben. Wir denken jetzt vielleicht, ja, so ein alter Kutter. Petrus sagt, wir haben das alles aufgegeben. Häuser, Frauen. Und für was? Für diese Männer-WG auf Reisen, die du anbietest? Die Gemeinschaft mit ein paar unrasierten, stinkenden Fischergesellen und mit dir? Ja, was bringt das, Jesus? Verständliche Frage, oder? Vielleicht hat sich das uns auch schon mal so gestellt in unserer Nachfolge von Jesus. Ach Gott, ich habe so viel aufgegeben für dich. Ich zahle jedes Jahr mehr Steuern als mein Nachbar, nur weil ich ehrlich bin. Was bringt mir da die Nachfolge? Oder vielleicht in 2 Wochen stellt sich dann manchem hier die Frage, ja, jetzt muss ich wieder so früh aufstehen. Was bringt's? Ist für manche ein großes Opfer. Was bringt mir das, Jesus, dass ich dir nachfolge? Ich habe doch in diesem Leben hier nur Nachteile, oder? Im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Begebenheit beschrieben. Und da sagt dann Petrus dann noch, wird es etwas genauer beschrieben, was wird uns dafür gegeben? Also Petrus zeigte da so eine richtig kommerzielle Sicht. Ich habe so viel aufgegeben und was gibst du mir, Jesus? Finden wir die Frage eigentlich okay? Wir haben gemerkt, ja, uns stellt sich diese Frage auch. Aber ist diese Frage überhaupt in Ordnung? Darf ich zu Jesus kommen und sagen, ja, Jesus, jetzt bring mal was. Ist das okay? Oder ist das eine falsche Frage? Ein Theologe, der meint dazu, nein, diese Frage ist falsch. Die Jünger zeigen nämlich, indem sie das fragen, genau, dass sie innerlich genau gleich sind wie der reiche Jüngling. Weil sie nämlich zurückschauen. Ach, hätte ich doch noch meinen alten Fischerkutter. Hätte ich doch noch mein Haus. Habe ich alles aufgegeben. Och, ich armer Tropf. Also die Frage sei falsch, weil sie zurückschauen. Weil sie damit zeigen, eigentlich sind sie genau gleich. Sie interessieren sich für das Weltliche. Dabei sagt Jesus doch, wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Genau das machen sie. Sie blicken zurück. Sie sind ungehorsam eigentlich. Ein anderer Theologe, der Reformator Johannes Calvin, der sagt, nein, diese Frage ist in Ordnung. Die Frage ist in Ordnung, weil es wäre ja blöd gewesen von den Jüngern, Jesus einfach so hinterher zu rennen, ohne zu überprüfen, was sie eigentlich bekommen. Man muss alles gut prüfen, sagt Calvin, so auch im Geistlichen. Nun, wie sollen wir diese Frage bewerten? Ist das eine schlechte Frage? Ist das eine gute Frage? Nun, Tatsache ist, Jesus beantwortet diese Frage. Wir dürfen zu Jesus kommen mit allen Fragen. Mit allen Fragen. Jesus tadelt den Petrus nicht. Er sagt nicht, ach, du Kleingläubiger, was du alles aufgegeben hast, ist mir doch völlig egal. Nein, Jesus weiß genau, was Petrus aufgegeben hat und er beantwortet ihm seine Frage. Und ganz kurz zusammengefasst, lautet ja die Antwort von Jesus, ja, Petrus, das bringt's, ja. Wer seine Familie zurücklässt, wer sonst irgendwas zurücklässt, der wird es zurückbekommen. Sogar mehrfach. Und jetzt ist die Frage, okay, ja, wir haben diese Geschichte. Auf der einen Seite der Petrus, ja, habe ich alles aufgegeben, was bringt mir das? Und dann Jesus, der sagt, und du wirst es vielfach zurückbekommen. Ein Gespräch. Ich glaube, wir könnten dieses Gespräch auch in eine andere Form bringen. Ich glaube, man könnte dieses Gespräch aufzeichnen, so in einer Art Kosten-Nutzen-Rechnung. So wie eine Bilanz oder eine Erfolgsrechnung. Das macht jedes Geschäft, jede Firma macht das, viele Familien machen das auch. Ja, was sind die Ausgaben und was sind eigentlich die Einnahmen? Eine Buchhaltung. Nun, worüber wird hier Buchhaltung geführt? Jesus Petrus sagt, wir sind dir nachgefolgt. Es ist also eine Bilanz der Nachfolge. Man kann mal die nächste Folie einblenden. Eine Bilanz der Nachfolge. Nun, was bedeutet Nachfolge? Um was geht es bei Nachfolge? Dietrich Bonhoeffer hat ein grandioses Buch geschrieben mit dem Titel Nachfolge. Das kann ich jedem zum Lesen empfehlen. Und dort definiert er, was ist Nachfolge? Und ich zitiere, Nachfolge ist Bindung an Christus. Folge mir nach, so sagt Bonhoeffer. Zitat, laufe hinter mir her. Das ist alles. Das ist Nachfolge. Nachfolge heißt Beziehung zu Jesus Christus. Jesus hinterherlaufen, ja, quasi hinterherwatscheln. Dort, wo er hingeht, da gehe ich hin. Das, was er tut, das tue ich. Darum geht es bei der Nachfolge. Und jetzt Bilanz der Nachfolge. Auf der linken Seite Also ich verstehe eigentlich nichts von Buchhaltung, aber so viel verstehe ich, dass das immer so zwei Seiten hat. Eine Seite Ausgaben, eine Seite Einnahmen. Und auf der linken Seite sehen wir hier die Kosten. Was kostet eigentlich die Nachfolge? Was kostet es, an Gott zu glauben, mit ihm unterwegs zu sein? Nun, Petrus sagt, wir haben alles verlassen. Im griechischen Text steht dort das eigene. Wir haben das eigene verlassen, das, was uns gehört hat. Unsere Häuser, unsere Boote, das, was mir gehört hat, gehört mir nicht mehr. Das eigene habe ich aufgegeben. Nachfolge heißt, ich gehöre mir nicht mehr selber. Und das, was mir gehört, gehört mir auch nicht mehr. 5 Kapitel vorher lesen wir im Lukas-Evangelium, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Harte Worte. Bei einem Menschen in der Nachfolge ändern sich die Prioritäten. Der Nachfolger liebt Christus mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das heißt, ich liebe andere Dinge nicht mehr so stark. Automatisch. Wenn Gott an der ersten Stelle ist, dann rücken andere Dinge an die zweite, dritte, vierte Stelle. Jetzt kann man den Einwand bringen, ja. Was heißt das? Vater, Mutter, Frau und Kinder hassen. Geht es hier darum, dass ich mich nicht mehr um meine eigene Familie kümmere? Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Wir sehen, als Jesus am Kreuz hängt, dass er sich um seine eigene Mutter noch kümmert und schaut, dass sie gut versorgt ist. Es geht Jesus darum, dass uns Dinge zu wichtig werden, dass die Dinge eben an die erste Stelle rücken. Familie, das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, das Gott erfunden hat, das Gott eingerichtet hat. Aber es kann zu wichtig werden, sagt Jesus. Es kann zu einem quasi Ersatzgott werden. Was ist das Problem, wenn uns Familie zu wichtig wird? Nun, wenn Familie zu wichtig wird, dann übertrage ich meiner Familie die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Wenn die Familie das Allerwichtigste ist, dann sage ich letztendlich damit, ja, mein Glück hängt an meinem Ehepartner oder auch an meinen Kindern, an meiner Familie. Und wenn das auseinanderbricht, ja dann, wo bleibt das Lebensglück dann? Die Familie wird uns viel Freude bereiten, aber das wahre Lebensglück, irgendwann zieht das Kind aus. Vielleicht wird der Ehepartner einmal krank oder stirbt. Wo ist das Glück dann? Der Puritaner Jonathan Edwards sagt, das, was man einmal vergöttert, das wird zum Dämon, sobald es einen enttäuscht. Und ganz oft passiert das. Man vergöttert die Familie oder das Geld oder irgendetwas. Und wenn man dann enttäuscht wird davon, dann wird es zum Dämon. Dann hasst man es. Dann hasst man seinen Ehepartner, weil er einen enttäuscht hat. Wir dürfen unserer Familie nicht diese Last auflegen, uns glücklich zu machen. Die ist viel zu groß. Unsere Familie besteht aus normalen Menschen wie wir. Die können uns nicht erlösen. Das ähnliche Problem ist beim Geld. Geld und Familie sind wahrscheinlich die zwei Themen, bei denen diese Gefahr von Vergötterung am größten ist. Und genau diese zwei Themen kommen in dem Kapitel vor. Das Geld beim reichen Jüngling, die Familie bei Petrus. Auch das Geld oder der Beruf kann uns das nie bieten. Vollkommenes Glück gibt es nur bei dem, der das Glück erfunden hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Das erfüllte, das glückliche Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wir finden es in Jesus Christus. Und darum soll Jesus an der ersten Stelle sein. Und darum sollen wir auch Dinge aufgeben. Darum heißt Nachfolge, ich lasse das zurück, damit ich den an der ersten Stelle haben kann, der das Leben in Fülle schenkt. Ich habe letzte Woche von einem Sporttrainer gehört. Der hat von seinem Junior gefordert, dass er am Sonntag an einen Match kommt, an dem er eigentlich konfirmiert werden würde. Unglaublich. Was heißt Nachfolge da? Da heißt Nachfolge, nein, sorry Trainer, ich habe etwas Wichtigeres vor. Meine Prioritäten sind anders geregelt. Dinge aufgeben, damit Christus an der ersten Stelle stehen darf. Und jeder von uns kann jetzt auf dieser Kostenseite seine Dinge eintragen, die ihm am schwersten fallen. Vielleicht ist das am Sonntag ausschlafen. Ich opfere das für Christus. Vielleicht sind es finanzielle Dinge. Vielleicht ist es das Ansehen. Vielleicht ist es Zeit, die ich investiere. Aber Dinge aufgeben gehört zur Nachfolge. Und darum war der reiche Jüngling traurig, weil er das begriffen hatte. Wenn ich diesem Jesus nachfolge, dann muss ich etwas aufgeben. Nachfolge kostet. Nachfolge nützt aber auch. Was ist jetzt auf der rechten Seite? Was kommt jetzt auf dieser Nutzenseite rein? Jeder, der die Kosten auf sich nimmt, so sagt es Jesus in Vers 30, der wird es vielfach wieder empfangen in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist der Nutzen. Jetzt wird deutlich, dass was man auf der einen Seite aufgibt, nicht verloren ist, sondern eine Investition ist. Was ich für Christus aufgebe, das lohnt sich. Das ist nicht verloren, nein. Jesus sagt, und du bekommst es vielfach zurück. Wo bekomme ich solche Zinsen? Wo bekomme ich so eine Rendite wie bei Jesus Christus? Es lohnt sich. Das ist die Verheißung von Jesus. Was du aufgibst, wirst du wieder bekommen. Du gehst nicht leer aus. Du musst keine Angst haben, dass du zu kurz kommst. Nachfolge lohnt sich. Und Jesus erwähnt hier zwei Aspekte. Einerseits bekommen wir es, sagt Jesus, vielfach in dieser Zeit. Was bekommen wir? Wir bekommen Gemeinschaft. Wir bekommen eine neue Familie. Der Ruf in die Nachfolge ist immer alleine. Ich komme alleine in die Nachfolge. Ich muss mich entscheiden, was ich in meinem Leben für Christus aufgebe. Aber wenn ich in der Nachfolge bin, das ist das Wunderbare, dann bleibe ich nicht alleine. Ich bekomme die Gemeinschaft geschenkt. Ich bekomme Brüder und Schwestern geschenkt. Ich bekomme einen inneren Frieden geschenkt durch den Glauben. Ich bekomme eine Zufriedenheit geschenkt. Ich bekomme tiefe Freude geschenkt durch die Gemeinschaft mit Gott. Und dadurch, dass ich ihn anbeten darf. Ich bekomme es zurück. Und dann der zweite Aspekt der Belohnung, sagt Jesus, in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist die zweite Form. Wer sein Leben hier für die Nachfolge aufgibt, der wird es gewinnen. Für immer. Es kommt auf die rechte Seite der Bilanz. Ewiges Leben, viel größer als irgendeine Zahl, die man eintragen kann. Das ist die Belohnung. Das ist die wertvolle Perle. Das ist der Schatz im Acker, den der findet, der etwas aufgibt. Ewiges Leben. Zwei Seiten. Kosten und Nutzen. Wir haben bis jetzt gesehen, Nachfolge kostet etwas, Nachfolge belohnt uns vielfach. Bei einer Firma ist es immer so, das ist mir aufgefallen, dass irgendein Plan da ist. Irgendetwas steht da noch dazwischen. Es gibt zwar diese zwei Seiten, aber es gibt immer einen Plan, wie man jetzt von diesen Ausgaben zu Einnahmen kommt. Man kann nicht einfach Geld ausgeben und sagen, ja, irgendwie bekomme ich es dann schon wieder. Man muss einen Plan haben, ja, wie komme ich zu dieser Belohnung? Also in der Firma, wenn ich jetzt eine Malerfirma gründe, dann ist das so, ich kaufe für 10 Franken einen Eimer Farbe. Und dann gehe ich hin und male in der GEC die Wände neu, zum Beispiel, und dann bekomme ich vielleicht 50 Franken. Und da habe ich 40 Franken Gewinn. Und was ist da dazwischen? Ja, meine Arbeit, oder? Also ich habe da geschuftet, habe da gemalt, den Pinsel geschwungen. Wie ist das bei unserer Bilanz? Ja, was steht da dazwischen? Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir das genauso anschauen bei uns in der Nachfolge. Dass wir denken, ach, Jesus, so viel habe ich aufgegeben. Jetzt strenge ich mich ganz fest an und dann bekomme ich dann die Belohnung. Und wir denken, es funktioniert wie in der Wirtschaft. Es kommt auf unseren Fleiß, auf unsere Ernsthaftigkeit drauf an. Aber Gott sagt, nein, so funktioniert es eben nicht. Gott sagt, eigentlich ist es mir völlig egal, wie viel du aufgibst. Diese Witwe, die 2,5 Münzlein in den Opferkasten wirft, die bekommt nämlich genau die gleiche Belohnung wie du. Ist mir völlig egal, wie viel du aufgibst, sagt Gott. Es geht nicht um deinen Einsatz. Ja, wieso ist das so? Weil der Einsatz nicht benötigt ist. Gott kann uns das schenken, egal wie viel wir geben. Gott erwartet, dass wir die Dinge aufgeben. Gott erwartet unseren Einsatz, damit wir ihm vertrauen, damit wir an ihn glauben. Darum soll ich Dinge aufgeben, damit ich ihnen nicht mehr vertraue, damit ich mein Vertrauen auf Christus setze. Darum muss ich andere Dinge loslassen, um Christus zu ergreifen. Gott fordert Verzicht, damit wir an ihn glauben. Die Belohnung, der Nutzen, der ist nicht abhängig von der Größe meines Verzichtes. Die Belohnung erarbeite ich mir nicht selber. Die erarbeitet Jesus. Wenn wir in unserem Kapitel weiterlesen würden, dann kommt direkt im nachfolgenden Vers die dritte Leidensankündigung von Jesus, wie das hier überschrieben ist. Also Jesus sagt, so Freunde, das kostet euch die Nachfolge. Und das bringt euch die Nachfolge. Ewiges Leben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, lass mich geißeln, sterbe und werde auferstehen, damit ihr diese Belohnung bekommt. Das sagt Jesus damit. Der Nutzen unserer Nachfolge kommt nicht von dem, was wir alles und toll und gut investieren, sondern von Gottes Werk am Kreuz. Und darum steht zwischen Nutzen und Kosten das Kreuz. Ich habe es hier angedeutet. Das ist es, was der Unterschied macht. Das ist es, was uns die Belohnung schenkt. Mit all unserem Ballast kommen wir zum Kreuz. Mit all dem, dem wir fälschlicherweise vertrauen. Und wir geben es bei Jesus ab. Wir lassen es los. Wir geben es auf. Und beschenkt gehen wir vom Kreuz weiter mit dem ewigen Leben. Zum Schluss möchte ich noch zwei Fragen stellen. Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Was genau soll ich denn jetzt aufgeben, denkt vielleicht jemand. Was genau soll ich denn aufgeben? Oft wird mir diese Frage gestellt auch. Wir verwickeln uns dann in so eine ewige Diskussion. Ja, wie muss ich jetzt das genau verstehen? Ja, wie meint jetzt Jesus diese Bibelstelle? Ich habe doch eine Verantwortung auch neben dem und so weiter. Man kann doch nicht Hals über Kopf einfach alles aufgeben. Dietrich Bonhoeffer geht in seinem Buch Nachfolge genau auf das ein. Er sagt, statt die Gebote Gottes zu tun, tut man so, als wären sie nicht klar. Und das ist ein Weg, sich davor zu schützen. Ich zitiere Bonhoeffer. Der Mensch wird losgerissen durch den Hinweis, dass das Gebot ja noch der Auslegung bedarf. Also, ja, man muss das doch noch auslegen, was das genau heißt. Bis ich diese Auslegung weiß, kann ich ja nicht gehorchen, oder? Damit stellt der Mensch die gleiche Frage wie die Schlange im Paradies. Sollte Gott gesagt haben? Bonhoeffer Zitat: Der Mensch soll darüber entscheiden, was das Gute sei. Damit ist der Gehorsam gegen das Gebot von Gott schon verweigert. Nur der Teufel hat eine Lösung dieses ethischen Konflikts. Und die heißt: Bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorchen. Das sind knallharte Worte, die Bonhoeffer da schreibt. Das ist wie ein kalter Waschlappen ins Gesicht am Montagmorgen. Wir entziehen uns dem Gehorsam durch theologische Diskussionen, durch theologische Spitzfindigkeiten. Ja, Herr Jesus, ich weiß eigentlich nicht, wie ich dir gehorchen sollte. Und Bonhoeffer sagt, nein, nichts diskutieren, Gehorsam. Einfach nachfolgen, das ist dran. Die zweite Frage. Vielleicht geht es uns manchmal wie Petrus. Und wir stellen genau die Frage. Jesus, was bringt's? Vielleicht, wenn wir in unserem Glaubensleben mal wieder eine von diesen Phasen haben, in der es nach unten zeigt und, ach, wo ist jetzt meine Motivation? Jesus, was bringt mir das? Was hab ich eigentlich davon? Was macht Jesus mit Petrus da? Er nimmt seine Frage ernst. Wenn wir uns diese Frage stellen, dann dürfen wir zuerst wissen, Jesus nimmt uns ernst. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben wegen dieser Frage. Wir dürfen mit dieser Frage zu Jesus kommen. Und dann, was macht Jesus noch? Er lenkt unseren Blick weg von dieser linken Seite. Er lenkt den Blick weg auf die andere Seite. Er sagt, ja, Petrus, ich weiß, dass du alles aufgegeben hast, aber schau in die Mitte, schau auf das Kreuz. Ich sterbe und werde auferstehen für dich. Und darum hast du eine große Belohnung. Darum gibt es eine Hoffnung für dich. Petrus, es lohnt sich. Was bringt's? Ja, das bringt's wirklich. Nachfolge bringt's. Ich glaube, Jesus würde es mit uns genau gleich machen wie mit Petrus. Er würde unsere Frage ernst nehmen und er würde dann sagen, und jetzt schau auf deine Belohnung. Schau auf deine Zukunft. Die ist nämlich großartig. Und das wünsche ich uns, dass wir genauso wie Petrus das erleben dürfen. Von Jesus ernst genommen werden und dann auf einmal die Augen geöffnet zu bekommen. Meine Zukunft sieht großartig aus.